So, ja. Also, danke vielmal. Es ist so ein warmer, schöner Empfang. Und es ist so schön und heimelig, hier bei euch zu sein. Ich habe mich sehr gefreut, obwohl ich keine Ahnung hatte, was mich hier erwarten wird in der Heilsarmee. Aber ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich liebe es. In einer Gemeinde sein, wo ich jedes einzelne Gesicht sehe, das ist mega schön. Ich wollte noch ein paar Worte ganz kurz mehr sagen, als ihr schon vernommen habt von mir. Ich bin bis vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, bin ich ordinierte Pastorin in der Momentum Church hier in Aarau. Darum bin ich jetzt auch hier im Rahmen des Kanzeltauschs. Vor einem Jahr hat sich mir wirklich, oder hat Gott mir die Möglichkeit aufgetan, alle meine Verantwortungen vom pastoralen Dienst können, zu übergeben in junge Hänge, in eine neue Generation. Und ich habe die Gelegenheit gepackt, weil ich habe gedacht, wenn ich dann in 3 Jahren pensioniert werde, weiss ich nicht, wie es ist. Das ist ein guter Moment und so können Leute einfach gerade weiterziehen und weiterfahren auf ihre Art, auf eine junge Art. Seither arbeite ich, und das ist ein mega Geschenk von Gott, das ist auch etwas, was ich hätte erwähnen im Interview vorhin. Seither arbeite ich in einer Rehabilitationsklinik in Schinznach und bin dort hier angestellt als Patientenbetreuung. Ich habe nie gedacht, dass man für so etwas Tolles Geld verdienen könnte. Das ist wirklich cool. Ich bin dort die Schnittstelle zwischen allen Bereichen. Also ich vertrete eigentlich den Patienten, wenn er irgendwie ein Anliegen hat bezüglich Medizin, Pflege, Hotellerie, Therapie, irgendetwas, und versuche eine gute Lösung oder ein gutes Einvernehmen zu finden. Das geht eigentlich auch ins Qualitätsmanagement rein. Also ich bin sehr glücklich dort. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen in einer gesundheitliche Krisensituation, und das ist für mich sehr eine befriedigende Arbeit, wo ich meine pastorale Erfahrung auch einbringen kann. Dann bin ich seit etwa 38 Jahren, noch nicht ganz, aber fast, bin ich geheiratet mit meinem Mann, Beat. Ich bin Mutter von 3 erwachsenen Söhnen, das haben wir schon gesagt. Die sind alle verheiratet, haben alle Kinder. Ich bin sehr, sehr stolz als Grossmami von 8 Grosskindern. Buben haben über Die Buben sind in der Überzahl. Es sind 6 Buben und 2 Mädchen. Der mittlere Sohn, der Silvan, ist in der Vineyard Aarau im pastoralen Dienst mit dem Boris Eichenberger zusammen. Dort ist der Steve heute Morgen im Rahmen des Kanzeltauschs. Ist er dort. Also wir haben innerfamiliär ein bisschen getauscht. Der jüngste Sohn ist in der Momentum Church einer von den Säulen in der Leiterschaft im Kinderdienst. Er ist seit er 14 ist, ist er dort ein begeisterter Kinderdienstmitarbeiter. Er ist gelehrter Polymechaniker. Und jetzt gehen wir hier eins weiter. Muss ich schauen. Ja, hier. Das sind alle unsere Grosskinder. Das kleinste Mädchen, Celina, musste ich dort so reinpappen. Das Föteli mit den 7 anderen ist entstanden ziemlich genau vor einem Jahr, im letzten Februar. Und sie ist im Mai auf die Welt gekommen und alle die anderen Cousins und Cousinen von ihr haben sie noch nicht Gelegenheit gehabt, kennenzulernen. Weil unser ältester Sohn ist in der Mission, er ist in New York City. Man würde nicht denken, dass das ein Missionsfeld ist, aber das ist es. Er ist dort hier seit 15 Jahre ist er dort in der Mission, ist geheiratet, hat 2 Kinder. Das eine ist dort, das zweite von rechts, der Nathan. Sieht man ihm ein bisschen an, ist mit einer farbigen Frau geheiratet. Und das jüngste ist eben Celina. Jetzt nächsten Februar, also im Februar, in ein paar Wochen, werden sie wieder auf Besuch kommen. Dann werden wir ganz viel Zeit miteinander verbringen und jede Minute geniessen, wo sie da sind, und uns freuen, dass wir wieder gemeinsame Erlebnisse und gemeinsame schöne Erinnerungen können kreieren. Genau. Freundschaft, Beziehung ist auch das Thema vom heute Morgen. Ich habe da nicht gewusst, dass das Thema vom Kanzeltausch eigentlich Beziehung oder Freundschaft mit Gott ist. Aber als ich angefragt worden bin, so kurz vor der Weihnacht, ob ich hierher predigen würde, habe ich auf meinen Spaziergängen mit dem Heiligen Geist geredet und das Gefühl gehabt, er sagt, oder es wäre ein guter Moment, für über Freundschaft mit Gott zu reden. Und es hat sich dann gerade bestätigt, weil das Thema der Allianz ist auch Freundschaft mit Gott. Im Hebräerbrief gibt es den Begriff Freundschaft, Freund, so wie wir ihn verstehen, eigentlich nicht. Im Hebräischen gibt es einen Begriff, der heisst Chaver oder Chaver. Ich weiss nicht, ich habe nicht Hebräisch studiert. Der Sinn von diesem Wort ist eigentlich verbunden sein, Einfluss aufeinander haben. Und vor allem geht es um eine freiwillige Beziehung. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen einem Bruder oder einer Schwester. Die kannst du nicht auslesen, aber einen Freund kann man sich auslesen. Und wir wollen heute über den vertrauenswürdigsten von allen Chaver-Freunden miteinander reden. Das ist Gott, ist der verlässlichste Chaver-Freund. Das behaupte ich jetzt nicht nur gerade so von mir aus, sondern mit Gott hat sich verpflichtet, ein Sohn, ein Freund zu sein. Er hat Bündnis geschlossen. Und um so ein Bündnis geht es heute. Ein Bund ist im Gegensatz zu einem Vertrag ist ein Bund unauflöslich. Man kann den auf ewige Zeiten nicht auflösen. Und so ein Bund hat Gott mit uns Menschen geschlossen. Ein Bund ist ein tiefst veränderndes Erlebnis oder Ereignis, das ganz viel Einfluss auf unser Herz wird haben. Und ich hoffe und ich bete, dass der heutige Morgen unser Herz ein Stückchen mehr in das Vertrauen hineinbringt zu Gott. Noch mehr. Wir kennen aus der Bibel einige Bündnisse, die Gott mit Menschen geschlossen hat. Wir denken an Noah, wir denken an Abraham, an Jakob und als Volk Israel. Und von denen schauen wir zwei heute an. Eine kurze Geschichte, was ein Bund kann bewirken und auslösen kann. Aus ein bisschen jünger vergangenen Tagen möchte ich euch erzählen und dann sehen wir, wie so ein Bund funktioniert. Es geht um den Sir Morton Stanley und um den David Livingstone, aber hauptsächlich auch um den Häuptling, der dort hier stellvertretend für den wirklichen Häuptling, der dort ist, beteiligt war. Das ist eine wahre Geschichte, die ich dort einfach eingefügt habe als Bild. Wo der erste grössere afrikanische Missionar, der David Livingstone, nach Afrika ist ausgesendet worden von der englischen Regierung, ist er sehr, sehr lange nicht mehr zurückgekommen und er hat nichts mehr von sich hören. Man musste befürchten in der englischen Regierung, dass der Mann umgekommen ist und so haben sie den Sir Morton Stanley sie beauftragt und haben gesagt, geh den Livingstone suchen. Der ist gegangen und kurz nach der Einreise in Afrika hat er schon Probleme bekommen mit afrikanischen Stämmen, mit verschiedenen afrikanischen Stämmen und ein Häuptling ganz im Besonderen hat es darauf abgesehen, dass der Morton mit seinen ganzen Leuten, die er mit sich gebracht hat, verschwindet und nie mehr herumkommt. Das war eine ernsthafte Sache im Fall. Der Übersetzer von Stanley hat ihm empfohlen und gesagt, mach doch einen Blutsbund mit diesem Häuptling. Und der Stanley hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Mache nicht mit irgendeinem Fremden und schon gar nicht mit dem, der mir nach dem Leben trachtet, einen Blutsbund, ich bin doch nicht verrückt. Aber er hat dann gemerkt, es führt zu nichts. Also er hat wirklich einfach, er ist überall angerannt, überall verfolgt gewesen. Eine recht gefährliche Situation hat es gegeben. Und darum hat er sich dann doch zu einem Bund herreissen lassen. In diesem Bund sehen wir, oder das ist grundsätzlich, sind das zwei Punkte, die in Bünden immer eigentlich vorkommen. Ein Punkt ist, wenn man so einen Blutsbund eingeht, den Blutsbund schneidet, sagt man dem, dann verpflichtet man sich eigentlich, dass das ganze Eigentum, alles Hab und Gut, das man hat, von diesem Moment an auch einem Blutsbruder gehört. Und dass ein Blutsbruder sein Eigentum auch dir gehört. Das ist ein Punkt. Das ist eine ernsthafte Sache. Aber noch ernsthafter ist der zweite Punkt. Man verpflichtet sich mit einem Bund, dass man im Bedarfsfall das ganze Leben für jemanden hergeben würde, wenn das nötig wäre. Es hat natürlich Stanley ein bisschen riskant erschienen, aber dann hat es noch einen Punkt gegeben in diesem Bündnis, wo er dann das Gefühl hatte, doch, das lohnt sich. Das war nämlich der Punkt, dass er durch einen Blutsbund mit diesem Häuptling freies Geleit durch Afrika hätte. Das hat ihn dann bewogen, den Blutsbund einzugehen. Und jetzt, wie ist denn der Blutsbund Stand kommen. Wie sieht so eine Zeremonie aus? Das möchte ich euch ganz kurz hier veranschaulichen. Wir haben hier den Sir Morton Stanley und hier haben wir den Häuptling. So. Wenn ein Blutsbund geschnitten wird, dann machen die beiden Bundesvertreter, also der Sir Morton Stanley plus und der andere, der Häuptling, schnitten an den Handgelenk und tue das Blut in einen Kelch rein. Ich tue euch das jetzt hier mal vordemonstrieren. Das ist also Sirup. Dann kommt das Blut hier in einen gemeinsamen Kelch und beide Parteien trinken aus dem. Das ist ein bisschen gruselig, das stimmt. Die trinken da draus. Und jetzt sehen wir schon, wenn da Blut irgendwie sich vermischt, das kann man nicht mehr sortieren. Das hat sich jetzt unauflöslich eigentlich vermischt, oder? Dann trinken die da draus und streuen Asche in die Schnittwunden rein. Wenn die verheilt, sieht man auf ewige Zeiten, lebenslang, der Mensch hat den Blutbund geschnitten. Mit einem anderen. Die Narbe, die wird nie mehr verschwinden. Zu der Besiegelung von diesem Blutsbund gibt man nachher einen Hang. Die zwei Bundesvertreter, der Stanley und der Häuptling, die geben einen Hang, aber nicht so, wie wir einen Hang geben, sondern so, dass sich wie die beiden Wunden treffen und der sich das Blut noch einmal vermischt. Das heisst dann mit anderen Worten, die beiden Menschen sind zu einem neuen, einzigen Mensch geworden. Zu dieser Zeit, als Stanley den Blutsbund mit dem Häuptling geschlossen hat, hat er noch nicht gewusst, wie mächtig das der Häuptling ist. Das hat sich nachher herausgestellt, als Stanley durch Afrika gereist ist, hat sich wirklich jeder andere Stamm beugt und hat ihn durchreisen lassen. Und das hat den Grund gehabt. In diesem Bündnis zwischen diesen zwei hat es noch einen symbolischen Akt gebraucht. Und der symbolische Akt war, um zu zeigen, was mir gehört, gehört jetzt auch dir, und was dir gehört, gehört jetzt auch mir, haben sie ihre wertvollsten Gegenstände austauscht. Der Stanley musste seine Geiss geben. Und das war für den Stanley also wirklich ein Drama. Er hatte ein Magenleiden gehabt. Geiss war eigentlich die Quelle von der Nahrung, die er vertreibt hat. Und jetzt musste er die dem Häuptling geben. Das hat ihn schon ein bisschen hart gehabt. Im Gegenzug hat er vom Häuptling einen Speer bekommen mit so einer mit einem Kupferring unter der Spitze. Und er hat gedacht, das war natürlich ein super Tausch gewesen, oder? Jetzt gebe ich meine Geissen weg, die eigentlich für mich Nahrungsquellen ist und bekommen im Gegenzug den Speer. Aber ein Speer war eben das Symbol, das jeder andere Stamm schlussendlich kennt hat und gewusst hat, wenn wir dem Blutsbruder, dem Stanley, irgendetwas antun, dann bekommen wir es mit dem mächtigsten Häuptling zu tun. Und so haben sie ihre Knie gebeugt und haben dem Stanley freies Geleit gegeben. Der Stanley und der Livingstone behaupten beide, der Stanley hat den Livingstone noch gefunden, die behaupten beide, dass ihres Wissens im Kontinent Afrika nie ein Blutsbund gebrochen wurde. Und jetzt denken wir, der Blutsbund, der hat für Stanley und für einen Häuptling gehalten. Aber da ist noch viel, viel mehr dahinter. Der Stanley und der Häuptling waren Bundesvertreter. In diesem Bund eingeschlossen ist der ganze Tross und alle, die den Stanley begleitet haben, mit eingeschlossen gewesen, und der Stanley war einfach der Vertreter von diesem Blutsbund. Auf der anderen Seite, im Häuptling, war eingeschlossen als Blutsbruderschaft der ganze Stamm vom Häuptling. Also ist der ganze Tross vom Stanley, der ganze Stamm vom Häuptling, die sind alle verblutsbrüdert gsi, weil sie ihre Vertreter haben gesehen, den Blutsbund schliessen. Die behaupten, der Stanley und der Livingstone behaupten, dass nie im Kontinent Afrika ein Blutbund ist gebrochen worden. Weil sogar wenn einer aus dem Stamm oder einer aus dem Tross vom Stanley die einander irgendein Unrecht angetan hätten, wäre die eigene Partei, also jemand aus dem Stamm vom Häuptling hat, ein Unrecht da gegenüber jemandem aus dem Tross vom Stanley, dann hat der eigene Stamm den Bundesbrecher verfolgt bis in den Tod. Das ist eine ernsthafte Geschichte. Und das hat jeder gewusst. Was mich beeindruckt an diesem Blutsbund, der vielleicht 100 Jahre her ist, ist, dass eine total verfindete Situation zu einer Blutsbruderschaft geführt hat, wo man mit dem Leben füreinander steht. Jetzt klingeln vielleicht bei euch ein paar Glöckchen schon, weil wir doch von Bünden auch schon etwas gehört haben. Ich wollte euch kurz zeigen, was in einem Bund eigentlich können so Punkte sein können. Wir finden in jedem Bund von diesen Punkten, wo schlussendlich den Bund besiegeln. Es gibt in jedem Bund eine Vorzeremonie, eine Präzeremonie, wo man Bedingungen klärt. Es gibt eine Auswahl von Opfern, also ein Tier oder eben wie die zwei oder so. Es gibt den Austausch der wertvollsten Gegenstände. Es gibt den Gang bis zum Tod, das ist immer eigentlich das Versprechen, den Segen und den Fluch. Es gibt das Bundeszeichen, das war die Narbe mit der Asche drin. Es gibt den Austausch der Namen, das Bundesmaul und das Pflanzen von einer Gedenkstätte. Das Fließen von Blut ist wie obligatorisch in einem geschnittenen Bund und eine Gottheit, die man sich verpflichtet hat. Unter diesen folgenden Bibelstellen hier finden wir den Bund mit Abraham. Gott wiederholt sich. Und im 15. Kapitel sehen wir nachher, tut er noch einmal zusammenfassen, was er eigentlich alles am Abraham versprochen hat. Gott hat dem Abraham versprochen, dass er ihm wird zahlreiche Nachkommen als Erbe schenken. Das Volk Israel, oder? Er hat ihm Land versprochen, das Land Kanaan, und viele, viele Segnungen. Das lesen wir in diesen Bibelstellen alle. Im 15. Kapitel vom 1. Mose wiederholt Gott seine Verheißungen und das Mal ist Gott persönlich dabei. Er bittet Abraham, jetzt muss ich schnell lesen, eine Kuh, einen Widder, einen Geiss und zwei Arten von Tauben zu finden und zu töten, die zu halbieren und die Kadaverstück einander gegenüber auszulegen. Ausser die Vögel, die dürfen ganz bleiben. Warum, weiss ich auch nicht. Dann soll es in der Mitte von diesen Kadaverstücken so einen Pfad haben, den man durchgehen kann. Und mit dem sagt man dann, ich verpflichte mich mit diesem Bund und das, was diesen Tieren geschehen ist, soll auch mir geschehen, wenn ich ihn breche. Für uns, wenn wir jetzt an so eine Szene würden herlaufen, Kadaverstück links und rechts und ein Pfad in der Mitte und so, da würde auf uns relativ befremdend wirken, oder? Auch ein bisschen gruselig. Aber der Abraham, wo er den Auftrag von Gott hat bekommen, hat er schlagartig gewusst, da geht es um den Bund. Das ist für ihn völlig klar, dass es zu dieser Zeit gang und gäbe war, dass man solche Bünde geschlossen hat. Im Bund mit Abraham, ist es einzig darum gegangen. Und das ist mir rein. Im wo Gott den Bund mit dem Abraham geschlossen hat, dann hat er einzig darum gemacht, um einen Kanal zu haben, wo er seine Güte zeigen kann. Der Bund mit dem Abraham war ein Bund, um der Welt zu zeigen, wie gesegnet das ein Volk ist, das mit Gott geht. Oder das Gegenteil, wenn nicht. Es war ein Gnadenbund, ein Segnungsbund. Gott hat dann später mit dem Mose auch einen Bund geschlossen. Dort ist es um eine andere Sache gegangen. Dort ist es um Schuld und um Sühne gegangen. Immer musste Blut fließen. Die Bündnisse, die Gott geschlossen hat im Alten Testament, waren wie eine Vorschattung oder so wie eine Vorbereitung auf einen viel, viel besseren Bund, der später noch kommt. Wir schauen kurz den Bund noch an mit dem Abraham. Da, wir erinnern uns die ausgelegten Tierstücke. Und dann ist es zum Moment des Bundesschluss gekommen. Die Sonne ist untergegangen und der Abraham ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Und sie hat Schrecken und grosse Finsternis überfiel ihn. Ich weiß nicht, ob das ein Koma war, keine Ahnung. Der Abraham war auf jeden Fall nicht aktiv bei diesem Bund dabei. Und dann, siehe da, da war ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel, fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Wir halten fest, der Abraham hat nichts zu diesem Bund beigetragen. Er hat einfach geschlafen. Und Gott hat alles gemacht. Und Gott hat sich verpflichtet. Im Hebräerbrief lesen wir, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, da er keinem Größeren schwören konnte. Gott hat die höchste Autorität angerufen, um sich verpflichten mit dem Bund. Und im ganzen Universum ist er keine größere Autorität als er selber. Darum hat er es mit sich selber geschlossen. Das Blut von diesen beiden Tierhälften und in der Mitte der Pfad, auch da ist irgendwie die Komponente drin, dass das Blut zusammengeflossen ist und sich irgendwie da vermischt hat. Der Abraham war der Bundesrepräsentant für all seine Nachkommen, obwohl noch kein einziger existiert hat. Und obwohl er tief und fest geschlafen hat. Der Abraham selber hat sich später als bundeswürdig erwiesen, als er bereit war, mit dem Isaac auf den Berg Moria zu gehen und hat ihn geopfert, wenn sie es gebraucht hat. Das ist eine Folge aus dem Bundesschluss. Ich bin bereit, das Leben zu geben, in den Tod zu gehen, wenn es mein Bundesbruder, mein Blutsbruder, braucht. Im Bund von Abraham waren alle Nachkommen eingeschlossen, die später noch kommen. Und der Bundesschluss von Abraham war ein Gnadenbund und ein Segensbund. Und ich mache ein paar Beispiele, wie Gott sich als bundeswürdig Abraham und dem Volk Israel gegenüber erwiesen hat. Als das Volk Israel ist in die Sklaverei kam, zu Ägypten, hat Gott den Mose geschickt, um sein Volk zu befreien. Und das war die grösste Befreiungsaktion, der grösste Exodus, den die Welt je gesehen hat. Es hat seither nie mehr so eine grosse gegeben. Ohne den Bund mit Abraham würde es keine Nationen geben. Schon nur ein Sohn im Alter von Abraham und Sarah wäre unter menschlichen Bedingungen nicht möglich. Das war ein Geschenk, eine Segnung von Gott. Keine Nation ist je wieder so befreit worden, das habe ich schon gesagt, weil Gott hat den Bund nicht ignorieren konnte. Er hat sich so verpflichtet mit allem. Währenddem das Volk Israel den Bund aufrechterhalten hat und sich als bundeswürdig erwiesen hat, sind keine Leute krank gewesen. Es hat keine Frauen gegeben, die unfruchtbar waren. Es sind keine Babys gestorben. Solange die Israeliten ihren Bund mit Gott gehalten haben, sind nicht genügend Armeen in der ganzen Welt zur Verfügung gestanden, um ein einziges israelisches Dorf zu erobern. Er macht in der heutigen Zeit Eindruck. Keine Soldaten sind im Krieg gestorben. Das sind Blutsbrüder von Gott. Während der Wüstenwanderung, 40 Jahre lang, muss man sich vorstellen, war immer Versorgung da für Menschen und Tiere. Das Rote Meer hat sich geteilt. Eine Wolke zum Schutz und eine Flamme für das Licht und für die Wärme ist immer vor und hinter dem Volk hergegangen. Es hat Manna jeden Tag. Es ist Wasser aus dem Felsen gekommen. Man hat findliche Völker ihnen nichts anhaben. Man hat sie überwältigt. Kleider und Schuhe von dem Volk Israel sind in 40 Jahren nicht abgewetzt, nicht irgendwie aufgerissen, keine Sandalen haben gelassen. Also traumhaft für alle Mütter. Gott hat sich um alle ihre Bedürfnisse gekümmert. Und sie haben physischen Schutz erlebt und sind eine grosse Nation geworden. Das sind Bundesbrüder von Gott. Das Volk hat das verheißene Land erreicht, eingenommen, hat darin gelebt. Gott ist ein verlässlicher Bundespartner. Er hebt sein Wort für dick und dünn. Erstmal nach dem Salomo eine Reihe von sehr, wie soll ich sagen, ungöttlichen oder gottlosen Königen geherrscht hat, hat der Bund als gebrochen gegolten. Das Volk ist in die Verbannung gekommen und hat damit eigentlich mit diesem Bundesbruch eigentlich das Gericht über sich selber gebraucht. So. Und dann hat Gott schon im Alten Testament verheißen, es wird einen neuen Bund geben. Der Hebräerbriefschreiber erklärt den Bund oder sagt, was anders ist in diesem Bund. Er schreibt, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, und damit meint er die Stiftshütte oder den Tempel, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Jesus ist im wahren Heiligtum gesehen, im realen Heiligtum, im Himmel. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, und vergleicht das wieder mit dem Tempel oder mit der Stiftshütte, so wie das der hohe Priester zu alten Zeiten machen musste. Das hat immer wieder Heilige gebraucht, es hat immer wieder Opfertiere gebraucht, die für das Volk Sühne erwirkt haben. Mit Christus ist nie wieder ein Opfertier nötig gewesen. Sein Opfer ist genug. Und jetzt tausche ich den hier aus und jetzt schauen wir den neuen Bund an. Der hat ganz viel mit dem zu tun und ein paar von euch haben sicher schon nach den Parallelen gesucht. Wo Christus gekommen ist, Christus, er ist ganz Gott und ganz Mensch. Er ist beides. Das ist Christus. In ihm fließt schon beides Blut. Göttliches Blut, menschliches Blut. Er ist schon das Gefäß in sich. Er ist das Opferlamm. Er ist eigentlich alles in allem. Und wenn wir jetzt das Zent denken, da ist göttliches Blut und da ist das Menschenblut. Und er ist der Bundesvertreter für Gott, er ist der Bundesvertreter für die Menschen. Das Coole ist, in diesem Bund sind wir alle eingeschlossen, obwohl von uns kein einziger unter dem Kreuz gestanden ist und dabei war. Wo Jesus ans Kreuz gegangen ist er für uns schon ans Kreuz gegangen, obwohl wir noch meilenweit sind von dieser Zeit entfernt waren. Jesus Christus hat das Opfer gebracht, ein für alle Mal. Sein Blut ist am Kreuz geflossen und wir als Bundesgenossen eingeschlossen im Repräsentant Jesus als Mensch, wir sind in diesem Bund dabei. Es ist ein neuer Bund, ein besseren Bund. Und dieser Bund löst alle anderen Bündnisse ab. Und in diesem Bund sehen wir von diesen 9 Referenzzeremonie-Teilen jeden einzelnen auch drin. Wir gehen hier ganz schnell durch, oder ein bisschen im schnelleren Verfahren. Wir erinnern uns, dass sie 9 Referenzteile von diesem Bundesschluss gegeben haben. Wieso geht es jetzt hier nicht weiter? Gut. Ah, sehen Sie. So. Also wir gehen zurück zum... Wir sind bei Folie 9. Kannst du mir helfen? Gut. Also... Also jetzt gehe ich hier weiter, da finden wir es so. Also, die Präzeremonie, die Vorzeremonie, wo man Bedingungen klärt. Jesus war sicher 3,5 Jahre unter den Menschen und hat das neue Reich, das Himmelreich, verkündet und Bedingungen von diesem neuen Reich geklärt. Er hat gesagt, tut Buße, weil das ist nicht. Mach Platz für das Reich. Es ist eine Umkehr vom menschlichen Denken her zu einem Reich, das gegründet ist auf Liebe, auf Barmherzigkeit, auf Gerechtigkeit von Gott. Der zweite Punkt ist die Auswahl und das Opfer. Jesus hat am Abendmahl, also am grünen Donnerstag zu oben, am Tag vor dem Karfreitag, mit seinen Jüngern das Abendmahl eingeführt und er hat dort die Auswahl vom Opfer gesagt, ich bin das Opfer, weil es ist mein Blut, das hier fliessen wird. Und das ist der Kelch vom neuen Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist. So. Das will er nicht mehr. So. Dann der Gang bis zum Tod. Das ist vielleicht etwas, was bei uns angeklungen ist in der Erklärung, die vorgegangen ist. Jesus hat die Welt geliebt, sodass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und auf der anderen Seite, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber in der Erde stirbt, dann bringt es viel Frucht. Das ist vielleicht unser Beitrag, den wir leisten können. Wir können unser Leben hergeben und loslassen von unserem eigenen Willen, von unseren eigenen Vorstellungen, wie das Leben laufen soll. Und uns dem Jesus hergeben. Ein Punkt hat es jetzt hier übersprungen. Jetzt probiere ich nochmal zurückzugehen zum 3. Gut. Danke. Das ist der Austausch der Gegenstände. Das finde ich sehr entscheidend in diesem Bund. Oder? Jesus hat für uns etwas getragen, nämlich unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Wir haben ihm Krankheit und Schmerzen gegeben, so wie der Stanley seine Geiss. Und man könnte jetzt nicht sagen, dass das besonders wertvoll ist, aber offensichtlich ist das einfach das, was wir haben. Wir haben ihm Krankheit und Schmerzen gegeben. Und was hat er uns gegeben für das im Austausch? Gottes Kindschaft, seine Segnungen, seine Nähe, Beziehung zu ihm, in seiner Familie sein. Ich weiß nicht, aber da denke ich mir, da ist irgendwie offensichtlich, wer da den besseren Deal gemacht hat, oder? Und dann überspringen wir jetzt den Gang bis zum Tod, das haben wir schon angeschaut. Und kommen dann zum 5, den Segen und den Fluch. Der Markus formuliert das hier ziemlich ungeschminkt und sehr klar. Wer gläubig wird, wird gerettet und wer nicht, nicht. Dann gehen wir zum 6. Das Bundeszeichen Narbe, dort hier redet Jesaja schon im Alten Testament davon und sagt, durch seine Wunden, in einigen Übersetzungen heisst es Striemen, sind wir geheilt. Das bestätigt alles, was vorher war. Und auch wir tragen ein Bundeszeichen. Das ist einfach ein unsichtbares. Der Paulus beschreibt es, indem er sagt, die Beschneidung vom Herz ist Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben oder im Physischen passiert. Wir geben Gott unser Herz oder unser Herz wird verändert durch die Beziehung mit Jesus, durch den Bund. Jesus operiert an unserem Herz. Dann schauen wir weiter, den Austausch der Namen. Wir erinnern uns, der Abraham ist zum Abraham geworden, Sarai ist zur Sarah geworden und im Philipperbrief steht, Gott hat Jesus erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen anderen Namen ist. Und wir heissen Gottes Kind. Wir tragen seinen Namen. Unser Name ist austauscht. Mit dem Namen ist ja Identität verbunden. Unsere Identität ist nicht mehr die gleiche. Wir sind Gottes Kinder. Dann gibt es den 8. Punkt, das Bundesmahl. Da lesen wir im Lukas- und im Johannesevangelium, was das bedeutet, dass das Abendmahl gemeint. Das besiegelt oder versiegelt den unauflöslichen Bund, wo Jesus als Vertreter von Gott und Mensch mit uns zusammen drin eingeschlossen eingegangen ist. Und dann haben wir noch den letzten Punkt. Das ist Gedenkstätte. Gedenkstätte ist schlicht und einfach das Kreuz. Wir uns an Jesus erinnern, auf jeder Kirche, wenn wir uns an Jesus erinnern, ist das Kreuz so das Wiedererkennungszeichen. Es ist das Zeichen, das Christen tragen. Und es ist wie eine Gedenkstätte auf dem Hügel Golgatha. Und mit dieser Gedenkstätte, die Jesus uns hinterlassen hat, als Erinnerung mit dem Abendmahl, wo er gesagt hat, wenn der Brot und wenn der Wein näht vom Tisch, erinnert euch daran. Wünsche ich mir, dass wir uns in Zukunft einfach an die Tiefe und an die Unauflöslichkeit von diesem Bund erinnern können. Er wird den Bund nie auflösen. Man kann es gar nicht mehr. Das hat sich vermischt. Das ist nicht mehr aufzulösen. Und wir haben gesehen, wie Gott für das Volk Israel so viel da hat. So viel Wunder da hat. Sie gerettet hat, sie versorgt hat, ihnen geholfen hat. Und gleichzeitig sehe ich, das Volk Israel hat hunderte von Jahren in der Sklaverei gewartet. Und manchmal hat vielleicht gedacht, denkt doch Gott da noch dran? Oder hat es Menschen auf den Knien, die haben gebetet und haben trotzdem müssen warten, bis der Mose gekommen ist. Und irgendwo in diesem Kontext, dann denkt es mir auch, Jesus verspricht uns auf dieser Welt nicht das Leben in Saus und Braus. Aber verspricht uns, tot zu sein. Nicht wegzugehen. In der Beziehung zu bleiben. Er verspricht uns, dass seine Gnade genug ist. Er verspricht uns, dass er sein Wort wird halten. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und wir erleben Sachen, die Jesus für uns tut, wo wir heil werden, wo Sachen sich zum Guten verändern. Das erleben wir, das dürfen wir auch erwarten. Er ist unser Bundespartner, unser Blutsbruder. Aber es gibt auch Situationen, wo ich glaube, wo wir uns einfach darauf verlassen und sagen, er wird einmal alles neu machen. Einmal wird diese Welt nicht mehr leiden. Einmal müssen wir uns keine Gedanken machen über die Weltordnung, die im Moment neu sortiert wird. Und wir müssen uns keine Gedanken mehr machen, wenn Katastrophen passieren. Irgendeinmal müssen wir uns keine Gedanken mehr über das machen, weil irgendeinmal wird alles heil sein. Aber jetzt ist es noch nicht. Und mir macht das Mut, zu wissen, dass Jesus einmal noch das letzte Wort hat. dass Ungerechtigkeit nicht Ungerechtigkeit bleibt für immer, sondern dass sein Reich schon angebrochen ist, dass es zunimmt. Und er sagt zu uns, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und das sagt er, nachdem er gesagt hat, ladet so viele Leute ein, erzählt alles über mich, weil ich bin immer bei euch. Mir gehört alle Macht. Und wenn er sagt, mir gehört alle Macht, dann gehört anderen keine. Ihm gehört alle Macht. Und als ich bei diesem Punkt war, von loslassen, Leben hergeben, ihm eigentlich wie das Steuer von meinem Leben zu überlassen, habe ich gedacht, das ist eigentlich eine Situation, in der wir denken, das könnte jetzt riskant sein für uns, oder? Wo uns manchmal schon etwas kostet. Und gleichzeitig habe ich oft erlebt, dass wenn ich es mache, bin ich am Schluss der Beschenkte. Da kommt so viel Freude, da kommt so viel Ruhe, da kommt so viel Entspannung wieder rein zu wissen, ich lasse das los. Also in diesem Bund, wo wir, in diesem neuen Bund mit Jesus, sind wir ganz sicher die, die den besseren Deal machen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, was ich auch noch einmal gelesen habe, ich weiß nicht, ob jemand von euch den Anti Wright kennt, ich lese noch viele Bücher von dem. Er sagt, Gott ist überhaupt nicht verpflichtet, mit uns Bündnis zu machen. Sie bringen mir nämlich nichts. Der Einzige, der vom Bund einen Gewinn hat, sind wir Menschen. Er hat uns gerettet. Sonst wären wir verloren gegangen. Und das ist nicht unsere Idee, sondern das ist wirklich Gottes Herz, Gottes Leidenschaft, Gottes Liebe zu uns, die gesagt hat, ich schicke Jesus, jetzt brauchen die Menschen ein Opfer, jetzt brauchen die Menschen den Gang bis zum Tod und darum mache ich es. Und hat Jesus geschickt, um uns zu retten. Jetzt möchte ich einfach einen ganz kurzen Moment nehmen, wo wir für uns sind und mit dem Gott, der für uns so viel da hat, der für uns alles gegeben hat. Und dass wir miteinander unser Abendmahl feiern können. Und das Abendmahl, das sieht jetzt eher ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Das ist nämlich das Becherli, das ihr unter dem Stuhl habt. In diesem Becherli hat es Wein, also es ist Traubensaft. Und im Deckeli innen noch ein winziges Stück so Trockenbrot. Im Deckeli innen, da sieht man es. Ich überlasse euch, wie für das Abendmahl, einfach euren Gedanken. Das ist sein Blut. Und ich bin eingeschlossen. In dem. Also es ist nicht sein Blut, aber es ist eine Erinnerung an sein Blut. Ich bin in dem eingeschlossen. Und der Leib hat er zerrissen und ausgeteilt. Und gesagt, jeder, der von dem nimmt, Petrus hat gesagt, bei der Fußwäschung, das musst doch du für mich nicht machen. Und hat Jesus gesagt, wenn ich es nicht machen kann, hast du keinen Anteil. Jeder, der ein Stück von dem Leib nimmt, hat Anteil an dem Bund und an dem Werk. Und im Umkehrschluss sagt es mir oft, der Leib ist mal ganz gesehen, das ist Jesus Christus. Und jetzt ist er verteilt in uns. Und zusammen bilden wir wieder sein Leib. Das ist auch ein Teil vom Bund. Jetzt überlasse ich euch einfach euren Gedanken zu diesem Bund. Wir haben jetzt lange davon geredet. Ihr dürft den Wein und das Stückchen Trockenbrot nehmen und euch einfach die Gedanken machen, die euch gerade zuvorderst sind, nach diesem Wort jetzt hier zum Bund. Ja, Jesus, wir sind dankbar. Dankbar, dass du da bist. Du bist gekommen, um mit uns zu bleiben. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und du bist mit uns da. Du lebst in uns. Du leitest uns. Du tröstest uns. Du gibst uns Freude und Hoffnung. Wir dürfen wissen, dass du unauflöslich zu deinem Bund stehst. Wer dich im Herzen trägt, ist gerettet. Und das ist die noch grössere Rettungsaktion, als den, wo du das Volk Israel hast, aus der Wüste geführt, aus der Sklaverei durch die Wüste geführt. Das ist die grösste Rettungsaktion ever. Und ich danke dir, dass wir zu deinem Leib gehören, ein Teil von deinem Leib sein, als Heilsarmee Aarau, als Teil von der Allianz Aarau, als Teil vom schweizweiten, vom weltweiten Leib. Wir sind in dir und du in uns. Danke, dass du uns jeden Morgen beim Aufstehen daran erinnerst, wer unser Blutsbruder ist und was deine Möglichkeiten sind. Dass du bis in den Tod gehst, wenn wir das brauchen. Und ich danke dir für eine neue Hingabe, neue Bereitschaft, uns ganz dir herzugeben, zu sagen, nimm mein Leben. Ich gebe es dir nicht physisch, ich gebe es dir so, wie ich es jetzt kann. Und irgendeinmal dürfen wir bei dir sein. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke für dein Reden, deine Zusagen, deine Sicherheit, die du uns gibst. Wir erheben deinen Namen über alle Namen. Lass uns einfach zuversichtlich und mit Frieden erfüllt in die nächste Woche gehen. Amen. Amen.
Ich möchte dich ganz, ganz herzlich danken. Es war so gut. Es hat mir so gut getan. Und das ist etwas, was ich will behalten. Das nehme ich bei mir in der Küche und stelle das auf dem Gestell, wo ich da den Radio habe. Und dann sehe ich das jeden Tag. Und das erinnert mich, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit mir, mit euch. Vielen Dank.
Danke euch.